Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Georges Prêtre. Hier mit I Pini della Via Appia von Ottorino Respighi. Mit diesem bombastischen Marsch endet die sinfonische Dichtung I Pini di Roma. Es ist ein musikalisches Porträt von Rom sozusagen. Und was wäre die ewige Stadt ohne ihren Gründungsmythos? Die Zwillinge Romulus und Remus, nach der Geburt ausgesetzt, werden von einer Wölfin gesäugt und bleiben somit am Leben. Der Rest der Geschichte ist bekannt. 753 schlüpft Rom aus dem Ei. Romulus ermordet seinen Bruder, weil der sich über die von ihm errichtete Stadtmauer lustig macht. Somit gilt Romulus als der Gründungsvater Roms. Was wäre Rom also ohne diese Wölfin? Mama Lupa säugt die Söhne des Kriegsgottes Mars. Sie steht als Symbol für die Ewigkeit und die Unsterblichkeit, als politisches Symbol. Auch Mussolini benutzte sie später als Propagandainstrument. Bei den Olympischen Spielen in Rom 1960 war sie quasi das Maskottchen, das die Plakate zierte. Roland Borgartz ist Literaturwissenschaftler und Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herr Borgartz, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Lupa Romana, also die römische Wölfin, ist eine außergewöhnliche Erscheinung. Sie ist fürsorglich, kümmert sich, sie ist keine Gefahr für den Menschen. Aber das ist ja eigentlich nicht typisch Wolf, zumindest wenn es um den Wolf als Metapher in der politischen Theorie geht, oder?
Ja, wir haben vom Wolf in der politischen Theorie und auch in der Kulturgeschichte mittlerweile natürlich vorwiegend ein anderes Bild. Aber zunächst einmal kann man an dieser Gründungsgeschichte Roms sehr gut sehen, dass der Wolf ein eminent politisches Tier ist. Wenn es etwas wie ein politisches Tier gibt, dann bestimmt den Wolf. Und als politisches Tier ist der Wolf auch immer mit Zuschreibungen versehen, mit Zuschreibungen konfrontiert. Das heißt, wahrscheinlich ist es die falsche Frage, danach zu suchen, was der Wolf wirklich ist oder was der echte Wolf ist, wenn man diesen politischen Gründungsmythos verstehen möchte.
Warum ist das so? Warum dient der Wolf oft als Metapher in der politischen Theorie?
Das hat damit zu tun, dass man am Wolf mindestens zwei Dinge sehr gut bildlich fassen kann. Das eine ist, dass Politik und Herrschaft immer verbunden ist mit Gewalt. Es gibt keine gewaltfreie Form von Politik. Und zwar gilt es für die allernetteste Form von Demokratie, genauso wie für die schlimmste Form der Tyrannei. Es geht nicht ohne Gewalt. Und in der Figur des Wolfes wird das plastisch anschaulich gemacht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass politische Theorien und Positionen immer bemüht sind, diese Gewalt zu begründen. Also einen Grund zu finden dafür, dass Gewalt angewendet wird. Und ein sehr, man kann sagen, fast praktischer Grund ist zu sagen, das kommt aus der Natur. Da kann man nämlich gewissermaßen nichts dafür, wenn diese Gewalt, die ich als Staat brauche, eine quasi natürliche Gewalt ist. Aber sie ist eben nur quasi natürlich, denn die Zuschreibung dieser Gewalt an den Wolf ist selbst wieder etwas, was wir aus der Kultur heraus vornehmen.
Und wie kommt es zu diesen Zuschreibungen, also auch zu diesen Charaktereigenschaften, die man ihm ja eben zuschreibt?
Ja, das hat natürlich tatsächlich auch etwas mit den wirklichen Wölfen zu tun und mit dem, wie die Wölfe in den Alltag der Menschen eingreifen. Das wird tatsächlich noch plastischer als im, oder ist besser dokumentiert, sagen wir mal so, als in dem Fall Roms ist das im Fall des Dreißigjährigen Krieges und der Gründung des modernen Staatswesens, könnte man sagen. Denn während des Dreißigjährigen Krieges, das ist dokumentiert, gab es tatsächlich deutlich mehr Wölfe in Europa und es gab unkontrolliertere Formen von Wölfen. Die Wölfe sind den Kriegszügen hinterhergegangen, die Wölfe haben davon profitiert, dass da tote Tiere, tote Soldaten zu essen waren. Solche Sachen. Und es gab tatsächlich sehr viel mehr Wolfsvorfälle. Und diese Wolfsvorfälle werden nun nicht einfach nur dokumentiert in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, sondern immer sofort interpretiert und eben mit politischen Zuschreibungen versehen. Das führt dann dazu, dass in einer solchen historischen Situation wie dem Dreißigjährigen Krieg der Wolf gleichgesetzt wird mit dem Gefühl des Ordnungsverlustes. Der Wolf wird zur Figuration verlorener politischer und kultureller Ordnung. Und dann kann ich in einem nächsten Schritt sagen, der gute Herrscher ist derjenige, der den Wolf besiegt. Und zwar sowohl auf der materiell konkreten Ebene Wolfsausrottung als auch auf der Ebene des symbolischen. Also zum Beispiel eben den Wolf im Menschen oder den Wolf in der Gesellschaft zu beseitigen vermag.
Obligatorisch ist in dem Zusammenhang natürlich auch das Zitat, das man meistens von Thomas Hobbes kennt, aber eigentlich stammt es vom Komödiendichter Plautus, nämlich das Zitat Lupus est homo homini. der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Was sagt dieses Zitat aus? Also einmal über den Menschen und einmal über den Wolf.
Zum einen kann man an diesem Zitat nochmal sehr schön sehen, dass das, was wir heute mit ihm verbinden, nämlich dass der Mensch eine Wolfsnatur hat, die politisch gebändigt werden muss, keineswegs schon in dem Satz allein drin steht. Denn er stammt, wie Sie gesagt haben, aus dem Kontext einer Komödie. Also er ist gar nicht als ein politischer Satz gemeint. Und er musste erst zu einem politischen Satz gemacht werden. Und zu einem politischen Satz gemacht wurde er eben von Thomas Hobbes in der frühen Neuzeit im Zuge der Begründung der politischen Souveränitätstheorie. Und das tatsächlich, kann man sagen, wäre nicht ohne diesen vorhin erwähnten Vorlauf im Dreißigjährigen Krieg möglich gewesen und nicht ohne den Vorlauf einer kulturellen und auch literarischen und imaginären Aufladung des Wolfes. Davon profitiert Hobbes gewissermaßen. Wenn man sich das klar gemacht hat, dann sagt dieser Satz tatsächlich mehr über den Menschen als über den Wolf. Er sagt nämlich etwas über den Menschen, wie er aus seinen Begegnungen mit den Wölfen bestimmte Figuration, Charakteristika herauspräpariert, isoliert und diese dann metaphorisch einsetzt, um etwas über das Zusammenleben der Menschen zu sagen. Und bei Hobbes läuft es dann so, dass er mit diesem Satz darauf hinweisen möchte, dass immer dort, wo es keine politisch-kulturelle, gesellschaftliche Rahmung gibt im Naturzustand, der Mensch selbst ein Gewaltwesen ist, und zwar ein Wesen der individuellen Gewalt. Und Hobbes leitet daraus dann wiederum die Notwendigkeit ab, dass man einen starken Herrscher braucht, nämlich den Leviathan, der stärker ist als die Wölfe, die in der Gesellschaft unterwegs sind. Das heißt, dieser Satz sagt nicht nur etwas über den Menschen aus, sondern er ist auch ein Plädoyer für eine spezifische Form politischer Herrschaft, nämlich eine Form von politischer Herrschaft, in der Gewalt konzentriert ist an einer Stelle. Und das nennt man Absolutismus.
Jetzt sind wir bei den Wölfen, bei den Menschen fehlt noch einer, das ist der Hund. Mit diesen dreien haben Sie sich ja auch näher beschäftigt, und zwar im Zusammenhang mit Ihrem Forschungsgebiet Cultural Animal Studies, eine noch recht junge Disziplin. Um was genau geht's denn da?
In den Cultural Animal Studies geht es darum, sich klarzumachen, dass eine Erforschung der Tiere nicht alleine eine Angelegenheit der Naturwissenschaften, der Zoologen, der Verhaltensforscher, der Biologen sein muss, sondern dass die Geistes- und Kulturwissenschaften zu dieser Erforschung der Tiere einen substanziellen Beitrag leisten können. Und dieser Beitrag besteht eben darin, dass wir vor allen Dingen versuchen, die tieferen Bedeutungsschichten von einzelnen Tieren freizulegen. Das heißt, dass wir nach der Geschichte suchen, nach den Geschichten, die erzählt werden, auch im Plural, von Tieren und Tierkonstellationen, die dazu führen, dass wir Tiere auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise mit ihnen umgehen, dass wir bestimmte Dinge an Tieren sehen und andere Dinge an diesen Tieren nicht sehen. Und da ist die Konstellation von Hund und Wolf einfach paradigmatisch, weil an dieser Konstellation so viel sich klar machen lässt. Man hat mit Hund und Wolf sofort auch die Unterscheidung zwischen Kultur und Natur. Also zwei ganz nah verwandte Tiere, die in ethologischer Hinsicht auch viel miteinander zu tun haben, aber die bildlich einstehen für die Unterscheidung zwischen der Kultur auf der einen Seite und der Natur auf der anderen Seite. Und man hat auch so etwas wie das Eigene und das Fremde. Also das Eigene, das wäre dann auf der Seite des Hundes, das Fremde, das man mit dem Wolf einem entgegentritt. Aber man hat auch den Gegensatz von dem Ursprünglichen, für das der Wolf dann auch stehen kann, und dem Entfremdeten, also dem Verkünstelten, für das dann der Hund stehen kann. Und diese ganzen Konstellationen, das ist das, was wir untersuchen in den Cultural Animal Studies, die wirken eben tatsächlich weiter in unserem Verhalten diesen Tieren gegenüber.
Ich möchte ja nochmal als ein Beispiel auch eingehen auf den Wolf im Zusammenhang mit Faschismus, Rechtsextremismus, denn da taucht der Wolf auch immer wieder auf. Und das ist ein Beispiel, was uns ja auch heute noch sehr präsent ist. Als Beispiel nenne ich jetzt mal Wolfsschanze, Wolfsschlucht, Werwolf. Mhm. Das sind Namen von Führerhauptquartieren und der Name des Führers selbst bedeutet ja nichts anderes als edler Wolf, also Adolf. Passt der Wolf als Metapher besonders gut zu diesen faschistischen, rechtsextremen Tendenzen?
Das würden jedenfalls die Faschisten selber sagen und die Rechtsextremen, die den Wolf sicher aneignen als Metapher. Woran man wieder sieht, dass der Wolf wirklich in seiner metaphorischen Kraft ein besonders ambivalentes Wesen ist, weil der Wolf eine doppelte Nähe hat, nämlich eine Nähe zum Herrscher und eine Nähe zum Verbrecher. gleichermaßen in der Geschichte der politischen Theorie und in der Literaturgeschichte auch. Und diese Nähe zum Herrscher hat etwas mit der vorhin erwähnten Nähe des Wolfes oder der Figuration des Wolfes als einer ursprünglichen Gewalt zu tun, als einer Figuration von starker Herrschaft, einer natürlichen Herrschaft, einer Herrschaft, die sich nicht davor scheut, Blut zu vergießen, die Schwächeren wegzubeißen und solche Dinge. Das heißt, es gibt im Faschismus einen ganz, man könnte schon fast sagen, exzessive Nutzbarmachung dieses Topos des Wolfes, der dann auch mit der nordischen Mythologie verknüpft wird, in der der Wolf eben auch eine wichtige Rolle spielt und auch dort mit Herrschaft und Göttlichkeit verbunden wird.
Ja, der Fenrir, der grausame
genau,
Wolf.
Ja.
Was ich zum Beispiel jetzt auch grausam finde, muss ich ganz deutlich so sagen, wenn ich mich durch die ganzen Artikel zur Rückkehr des Wolfes lese, es werden genau dieselben Begriffe verwendet wie in der Flüchtlingsthematik. Also Stichwort Willkommenskultur, Stichwort Nicht-Willkommenskultur. Ist das dieselbe Angst, die Angst vor dem Fremden, Wilden und Unkontrollierbaren, was uns heimsuchen könnte?
Ja, das ist ganz unmittelbar miteinander verbunden. Das Fremde, das kommt von außen und das Fremde, das ist gefährlich oder gilt als gefährlich. Es ist unbekannt, es ist das, was die Ordnung stört. Und das gilt es jedenfalls aus einer solchen konservativ bis übertrieben rechten Position heraus abzuwehren und draußen zu halten. Und für dieses Fremde steht dann wiederum ganz paradigmatisch der Wolf, der daherkommt und unsere Schafe reißt und unseren Frieden stört, könnte man sagen. Das ist das Bild, das damit einhergeht. Da gehört der Wolf natürlich in den gesamten Raum der unterwegs seienden Tiere, der sogenannten Neophyten, also Tiere, die aus der Fremde kommen und sich hier ansiedeln. Der Wolf war nun schon mal hier, jetzt kommt er wieder. Es gibt ja auch Tiere, die kommen einfach ganz neu. Und dieses draußen halten wollen der Tiere, das ist die extrem rechte Position, könnte man sagen. Man muss sich aber auch klar sein, dass die Gegenposition, also das Willkommen heißen der Wölfe, das Reinholen der Wölfe, auch eine Position ist, die man kulturhistorisch einordnen kann und auch beschreiben kann als Versuch, die Natur zurückzuholen und wieder nah ranzukommen an die Natur. Auch das hat ja eine lange Geschichte.
Wobei es bei solchen Bewegungen natürlich auch immer einen Leitwolf braucht und ein Rudel, das ihm folgt.
Ja.
Über den Wolf als Metapher in der Politik sprach ich mit Roland Borgartz, Literaturwissenschaftler und Professor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Vielen Dank, Herr Borgartz.
Ich bedanke mich auch.